herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute mal etwas ganz Spannendes. Und zwar rede ich heute mit dem Hans-Jürg Dennig von der Firma Borobotics. Das ist ein Spin-off von der ZHAW. Und zwar tun sie Bohrgeräte für Erdsondenwärmepumpen entwickeln und produzieren. Sie sind da schon ein Moment dran, haben auch schon viel Geld eingesammelt, um das zu entwickeln. Sind aber noch nicht in der Phase, wo sie schon Geld verdienen. Das geht noch ein bisschen bis zum Markteintritt. Und darum finde ich das extrem spannend. Und es wird von dem Gespräch auch zwei Podcasts geben. In dem heutigen Teil jetzt reden wir darüber, wie das entstanden ist, was es genau ist und so weiter. Und es gibt dann noch eine zweite Folge, wo wir ganz spezifisch darüber reden, wie das man jetzt so etwas eben kann finanzieren, über Fundraising. Wie kommt man über so viele Jahre an Geld, ohne dass man Umsätze macht? Über das dann in der zweiten Folge. Genau, also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast wird in Zusammenarbeit mit der ZHAW ermöglicht. ZHAW ist die Hochschule, wenn es darum geht, dein eigenes Ding zu starten. ZHAW Entrepreneurship ermöglicht dir an unterschiedlichen, hochschulübergreifenden Programmen deinen unternehmerischen Spirit zu entdecken. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie Leute aus der ZHAW ihr eigenes Ding starten. Und hoi Hans-Jürg, schön bist du da, wie geht's?
Hoi Nico, danke schön, geht gut.
Wir haben im Vorgespräch schon du als Ingenieur mit mir als Laie, der keine Ahnung hat, darüber geredet und lang gebraucht, bis ich es so weit verstanden habe, als ich ein Intro gebracht habe, was das ihr macht. Erzähl nochmal. Ihr macht Bohrgeräte für Erdsondenwärmepumpen. Also das heisst, es geht ja da um eine Heizung. Wie bist du auf das gekommen? Was genau macht ihr?
Genau, also grundsätzlich stecken wir natürlich schon seit Jahren in so einer Wärmewende drin. Wir heizen unsere Häuser noch mit Gas und Öl, also viele zumindest. Und so kann es nicht weitergehen. Wir werden in den nächsten Jahren müssen wir auf erneuerbare Energien switchen. Und das ist möglich. Also mit Wärmepumpentechnologie, es gibt Fernwärme, aber auch es gibt Pelletheizung, also alles, was so mit Renewable Energies mehr oder weniger zu tun hat, fällt in das Feld rein. Aber eine der effizientesten Arten, wenn nicht die effizienteste Art, kann man sich ein bisschen drum streiten, aber ist ein Haus mit einer Erdsonde und einer Wärmepumpe zu beheizen. Diese Erdsonde, die sieht man jetzt, da wird ein Loch in den Boden gebohrt, zwischen 160 und 250 Meter Tiefe. Und dann gibt es im Keller noch die Erdpumpe und dann, die Wärmepumpe. Und dann kann man da damit eigentlich das Haus ganz Jahr über beheizen, Warmwasser machen, sogar im Sommer kühlen, ne, was jetzt auch immer mehr kommt. Genau. Und wir stellen sozusagen das Bohrgerät her, um diese Bohrungen, diese Erdsondebohrungen zu machen, also nicht die Wärmepumpe und dergleichen, sondern nur das Bohrgerät, um die Bohrungen zu machen. Und das ist ein kritischer Pfad eigentlich heutzutage, diese Bohrgeräte, so dass man mehr oder weniger einen Bohrhersteller findet, der die machen kann, weil die Auftragsbücher sind voll. Das ist große, schwere Gerätschaften sind, werden aufgeboten. Das sind Panzer, Kettefahrzeuge mehr oder weniger mit einem Bohrgerät obendrauf. Große Kompressoren und dergleichen, zerstöre der Garten, brauche viel Platz. Und deswegen ist das heute ein kritischer Punkt in dieser ganzen Erdsondebohrung. Und wir machen das Ganze viel einfacher, viel kleiner. Wir integrieren das ganze Bohrgerät ins Bohrloch innen sozusagen.
Also das klingt extrem spannend, aber es ist ja sehr, sehr nischig und natürlich hat es ja eben zu tun mit Nachhaltigkeit und so weiter. Wie bist du darauf gekommen, dass man das könnte besser machen?
Ja, also ursprüngliche Idee ist schon 2015 geboren worden. So, ich will jetzt halt die Idee geben, aber so der Initiator von dem Ganzen ist aus dem Konsortium damals entstanden, auf Seiten der Hochschule. Da war der Professor Hans-Jürg Leib und Gut von der ETH. Er ist leider verstorben im letzten Jahr, aber er war Professor an der ETH, ich glaube, für Gebäudephysik. Er hat 2015 mal so einen Workshop zusammengerufen, wie man diese Erdsondegräte, Erdsondebohrungen, wie man das alles viel einfacher machen kann, weil die Probleme hat es damals schon gegeben, wie man die Energie, die man da braucht, viel einfacher machen kann. Also nur zur Info, ne, das sind, wie gesagt, das sind große Geräte, die man heutzutage hat, die mit Diesel bedient werden. Die brauchen zum Teil, je nach Tiefe, zwischen 1,7 und 3 Tonnen CO2 wird da rausgeblasen. Das ist recht viel für so eine Erstellung. Also braucht ist sehr energieintensiv und wie gesagt, braucht viel Platz. Und er hat damals zu einem Workshop zusammengerufen, wo einige Hochschullehrer, Industrievertreter und so weiter zusammengekommen sind, um mal drüber zu nachzudenken, wie man sowas besser und einfacher machen kann. Er selber hat die Idee gehabt, dass man das ins Bohrloch vielleicht integrieren könnte, aber nicht wie. Also man hat nicht gewusst, wie man das machen könnte und dergleichen. Und damals ist so die Idee von ihm geboren worden. Allerdings, ich meine, man kann sich das so vorstellen, wenn so an einem großen Tisch so 8 bis 10 Alpha-Tiere sitzen, ne? So ein Hochschullehrer ist ja auch nicht gerade still und sitzt in der Ecke und sagt nichts, dann ist es sehr schwierig, dass da draus was Fruchtbares entsteht. Ne? Und es ist tatsächlich damals nichts entstanden. Es ist eine kleine Auftragsarbeit, ist gemacht worden mit der Hochschule Luzern, glaube ich, aber das hat sich im Sand verlaufen. Aber mir ist diese Idee nie aus dem Kopf rausgegangen. Ich habe natürlich damals noch andere Forschungsprojekte gehabt oder andere Tätigkeiten, aber ich habe dann eigentlich fast 5, 6 Jahre lang nachgedacht, wie man dieses Problem angehen könnte, wie kann man mehr oder weniger den Platz verringern, wie kann man bohren, wie kriegt man das Bohrgut aus dem Loch raus. Also es kommen noch viel, viel mehr Probleme dazu. Und habe dann 2020 bei der InnoSwiss, da kommen wir vielleicht einmal ein zweites Gespräch drauf, einen Antrag gestellt, einen Forschungsantrag, wie man sowas umsetzen könnte und habe dann mehr oder weniger Geld bekommen, um so eine Machbarkeitsstudie durchzugehen. Aber wie gesagt, Ursprungsidee ist eigentlich damals daraus entstanden. Ja, seither lässt mich das nicht mehr los.
Genau, ein schöner Teaser aufs zweite Gespräch. Eben, du hast damals eben eigentlich mit der Idee ja dann schon Geld können, einsammeln, um mal starten mit richtig der Forschung, aber auf das gehen wir im zweiten Gespräch ein. Was ist denn jetzt, also du hast gesagt, habe ich es richtig verstanden? Das sind riesengroße Bohrer, die machen einerseits den Garten kaputt und brauchen extrem viel Energie, um jetzt zwar einmal so eine Erdsonde zu legen, aber und nachher langfristig ist das zwar nachhaltiger, aber damit ich das machen kann, muss ich halt jetzt das erste Mal eben 1,7 bis 3 Tonnen CO2 erst gesagt, produzieren, was natürlich dann auch den positiven Impact wie verzögert, weil ich es zum Machen jetzt so viel Energie brauche. Und eure Lösung soll das alles umgehen, und weniger Platz brauchen, weniger Energie, um das Loch zu bohren.
Genau, das ist die Idee und da sind wir eigentlich auch ganz gut vorangeschritten in der Idee. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die jetzigen Geräte, klar, die sind groß, aber das ist erstmal nicht schlimm, sind eigentlich Baumaschinen. Ne? Also da wird sehr viel Stahl verbaut und sehr viel Hydraulik und Hydraulikaggregate funktionieren halt mit Diesel und dergleichen. Also ist sehr energieintensiv, es ist laut, ne? Und letztendlich ist natürlich auch sehr händisch. Also wenn man das so sieht, vielleicht so, wie gesagt, wenn man mal auf die Straße geht und solche Bohrgeräte anschaut, da gibt es 2 oder 3 Mann, die diese Bohrstange immer wieder verlängern. Also sprich, wenn man ein Loch in der Bohrer bohrt oder wenn du zum Beispiel mit deiner Hilti daheim ein Loch in die Bohrwand bohren willst, dann kannst du auch nur eine bestimmte Tiefe bohren. Mhm. Wenn du jetzt tiefer bohren willst, dann bräuchst du einen längeren Bohrer. Aber irgendwann mal ist das auch fertig. Also sprich, musst du den Bohrer eigentlich immer wieder verlängern und das machen die ja eigentlich auf der Baustelle alle 2 bis 4 Meter, je nach Bohrgestänge, muss halt dieses Bohrgestänge verlängert werden. Ist ein sehr händischer Prozess auch. Ne? Also sprich, sind da 2, 3 Leute eigentlich 2 bis 4 Tage an so einer Baustelle und bohren dieses Loch und das ist natürlich auch sehr, sehr teuer, weil es sehr, sehr personalintensiv ist. Einerseits ist es aber auch teuer, weil es halt sehr, sehr große Maschinen sind. Ja, also wenn man sich vorstellt, so ein großes Bohrgerät, das kostet zwischen 600 und 800.000 Schweizer Franken und dann kommt noch ein großer Kompressor dazu, den es braucht, der sehr energieintensiv ist. Der Kompressor schlägt eigentlich das Bohrgestänge. Also wie gesagt, wenn du mit einer Hilti das Loch bohrst, ich denke, du hast schon mal ein Loch gebohrt mit der Hildi oder mit der
Bohrmaschine. Ja.
Genau. Und dann hämmert's und dreht. Ne? Und durch das Hämmern, ne? Durch das Schlagbohren, durch das Hämmern wird eigentlich das Gestein abgebrochen. Und nichts anderes machen die heutzutage auch. Also sprich, wenn da heute so eine Erdsonde gebohrt wird, dann hämmert der Bohrkopf unter. Ja, und dieses Hämmern, das wird angetrieben mit dem Kompressor. Ja, also wenn man heute auch vielleicht mal an einer Straßenbaustelle ist, dann hört man ja auch vielleicht die Kompressoren, wie die Straße aufgebrochen wäre. Das ist alles mit Luft, ja, funktioniert das. Und so funktioniert dieser Bohrhammer auch, nur dreht er sich noch gleichzeitig. So, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel 200 Meter in die Erde reingebohrt und die Erde ist feucht, ja, also sprich, das Bohrloch ist eigentlich mit Wasser gefüllt. Und wer mal Taucher war oder mal im Schwimmbad mal 2-3 Meter tief getaucht hat, merkt, es tut irgendwie an den Ohren weh. Und so ist es auch in so einem Bohrloch, wenn man da auf 200 Meter unten ist, da hat es dann immer ein Bar Umgebungsdruck, so wie man das kennt, sondern da hat es dann halt 20 plus das eine Bar, also 21 Bar Wassersäule da unten. Ne? So, und jetzt will ich diesen Bohrkopf, der ganz da unten ist, eigentlich noch mit Luftdruck bedienen. Also muss ich 21 Bar Luftdruck erzeugen, damit die Luft überhaupt mal da unten ankommt. Und dann schlägt noch gar nichts, also brauche ich auch nochmal 8 bis 12 Bar, bis der Bohrer anfängt zu schlagen. Also brauche ich einen Kompressor, der bis zu 36 Bar bei der Tiefe Luftdruck bringt. Also, wie gesagt, das ist extrem viel. Also braucht es einen großen, fast schon LKW-großen Kompressor, der halt viel Luftdruck bringt und sehr viel Volumenstrom, um diesen Hammer zu betreiben. Das ist eigentlich so energieintensiv, ne? Also dieses Hämmern von dem Ganzen. Und wie gesagt, wenn dann dieses ganze Gerät dann in den Garten fährt, dann muss man vorher noch den Gartenbauer rufen und der muss vielleicht noch den Zaun entfernen und vielleicht noch Matte oder halt irgendwas abreißen im Garten. Das muss dann später wieder aufgebaut werden. Also ist es natürlich auch vorher und nachher sehr intensiv für den Nutzer oder für den Endkunde dann mehr oder weniger. Und deswegen hat es natürlich auch durchaus Nachteile. Aber es funktioniert. Also sprich, wenn man bohren kann und wenn man den Platz hat und wenn man vielleicht auch einen Neubau macht und so weiter, dann ist es eigentlich eine sehr etablierte Methode und es funktioniert eigentlich recht gut. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwo im innerstädtischen Bereich oder wenn du mehr oder weniger schon dein Haus gebaut hast, wie gesagt, man muss jetzt mal Gasheizung oder Ölheizung renovieren, dann kann das halt ein Problem werden, weil das Bohrgerät kommt da vielleicht nicht in die kleine Straße rein oder in deinen Garten rein. Man muss es vielleicht mit einem Kran sogar hintransportieren und dann wird es sehr, sehr teuer und vielleicht überhaupt nicht möglich, diese Bohrung dort zu fertigen, weil du einfach schlichtweg auch keinen Platz hast. Und dann kann es halt von sehr großem Vorteil sein, wenn du ein kleines Bohrgerät hast, wo du, sage ich mal, gut aufbauen kannst, wo wie ein Regenwurm robotermäßig eigentlich in der Boden vertikal seine Bohrung macht. Und das ist natürlich oder würde ein sehr, sehr großer Vorteil in dieser ganzen Erdsondergeschichte erbringen.
Also ich habe für mich festgestellt, es ist viel komplizierter und komplexer, wie man sich auf den ersten Blick denkt, eben mit all dem Druck, den man muss beachten, dem Wasser, eben, wie du gesagt hast, du kannst ja nicht einfach ein Loch reinbohren, du musst ja nachher irgendwie das Zeug wieder rausholen und es ist Wasser drin und also sehr spannend, aber klingt sehr komplex. Jetzt ist damals, vor eben irgendwie schon fast 10 Jahren, also der Samen gepflanzt wurde an der Sitzung mit all diesen Leuten in deinem Kopf. Und nach 6 Jahren nachher oder 5 Jahren nachher hast du dann erstmals wirklich das Gefühl gehabt, und jetzt bin ich selber so weit, dass ich da mal zumindest einen Forschungsantrag stelle. Was ist denn in dieser Zeit bei dir passiert? Oder was hast du gemacht? Was hast du getüftelt? Wie bist du dort hergekommen?
Ja, also ich habe es vorhin schon so ein bisschen angetönt. Also es ist ja nicht umsonst so, dass aus dieser Sitzung damals nichts draus geworden ist, weil es ist nicht einfach, ne? Du hast es gerade nochmal dargelegt, es ist sehr komplex. Man muss bohren, man muss das Material auch irgendwie rauskriegen. In so Tiefe herrschen ganz andere Drücke und dergleichen. Man muss mehr oder weniger auch weitere Dinge beachten. Ne? Da hat zum Beispiel auch Sandschichten, es hat Wasserschichten, Erdgas hast du eigentlich immer, ne, in so Tiefe, auch wenn es nicht so viel ist, aber es kann durchaus auch mal öfters vorkommen. Es ist also sehr, sehr komplex. Ich habe natürlich auch in der Hochschule andere Aufgaben. Also ich bin an der Hochschule, bin ich Maschinenbauer, also ursprünglich Maschinenbauer. und kümmere mich eigentlich um Zahnräder, Getriebe, Maschinenelemente im Allgemeinen und habe dann natürlich auch schon immer sehr viele Aufgaben gehabt, ne? Neben der Lehre auch Forschungsprojekte. Es hat zu der Zeit auch nicht so richtig reingepasst. Wie gesagt, es wurde an der HSLU da in Luzern dann was gemacht. Aber in der Zeit haben wir einfach Gedanken gemacht, weil man muss es als System betrachten. Es bringt nichts, wenn du ein Loch in die Wand bohren kannst, aber das Zeug, was du bohrst, ist weiterhin im Loch drin oder es wird zu heiß oder dein Bohrer geht kaputt nach 10 cm. Also sprich, es sind so viele Funktionen, so viele Kernfunktionen, wo du betrachten musst und du brauchst alle Kernfunktionen, sonst funktioniert das nicht. Eine weitere schwierige Kernfunktion, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber du bist auch mal im Sandkasten gewesen und hast ein Loch buddelt wahrscheinlich, ne? Und da weiß man das, oder am Strand, ne? Je tiefer du kommst, desto schwieriger wird es, ein Loch zu buddeln, weil es fällt zusammen, das Loch. Mhm. Ne? Also entweder musst du ein ganz großes Loch bohren und dann wird es so spitzeartig nach unten gehen oder halt graben, aber das können wir nicht. Das heißt, in der ersten 5 bis 50 Meter grundsätzlich hast du locker Gestein, also sandartige Schichte. Also musst du das Bohrloch irgendwie abstützen, dass es nicht zusammenfällt. Du machst eigentlich nichts anderes. Das machst du heutzutage auch schon. Eine Verrohrung wird da reingemacht, also ein Rohr wird da eingefügt, sodass es mehr oder weniger geschützt wird, ne, das Ganze. Und das ist auch eine sehr schwierige Funktion, ne, wie man das machen kann. Und das heißt, eben eigentlich in der Zeit haben wir eigentlich tatsächlich Gedanken gemacht, auch mit 1, 2 Mitarbeiter oder studentische Arbeiter ausgeschrieben, die sich mit dem Thema befassen. Und dann sind wir irgendwann mal auf den Punkt gekommen, okay, das, was wir jetzt erarbeiten, das könnte funktionieren. So haben wir alle Kernfunktionen zusammen, die wirklich möglich wäre, das als System aufzubauen. Und erst dann haben wir eigentlich ein Forschungsgelder eingeworben. Es bringt nichts, wenn du nicht so ganz weißt, wie es funktionieren soll. Also du musst schon in dir einen Lösungsvorschlag haben oder eine konkrete Idee, okay, so könnte es funktionieren. Ob es dann so zum Schluss auch funktioniert, das weiß ich nicht, aber zumindest hast du mal eine Idee davon, wie man das machen kann.
Was war für dich persönlich der Antreiber gewesen, dass du es weitergemacht hast? Eben, du hast gesagt, du arbeitest an der Hochschule, du hast unterrichten, glaube ich, zum Teil, du hast dort deine Forschungsprojekte, also ich gehe jetzt davon aus, das ist eigentlich ein guter Job, der sicher auch nicht sehr schlecht bezahlt ist. Was ist denn dein Antrieb, dass du gesagt hast, du willst jetzt das umsetzen und in das Risiko gehen? Weil ich bin überzeugt, du hast ja dort schon gesehen, das wird ein Prozess, der dauert Jahre, wo man mit Forschen und entwickeln. Es ist jetzt nicht ein Business, wo ich einfach starten kann und nach 2 Jahren verdienen wir das grosse Geld.
Genau, wenn das der Fall wäre, dann hätte ich sicherlich nicht daran denken müssen. Also Antreiber, ich kann jetzt nicht für alle Ingenieure sprechen, ne, aber ich glaube, es trifft auf viele zu. Wenn ein Ingenieur ein Problem sieht, dann sieht er natürlich eine Herausforderung. Und wenn er irgendwie das Gefühl hat, okay, da gibt es eine technische Lösung dafür, wie man es umsetzen könnte, so geht mir es dann. Ich will nicht sagen, ich kann nie abschalten und so weiter, aber ich denke dann schon sehr häufig an solche Problemfälle und welche Möglichkeiten es gibt, das zu lösen. Ne? Und das trifft jetzt nicht nur auf diesen Bohrroboter zu, also da gibt es zig Beispiele. Ich will nicht sagen, ich lauf unruhig durch die Welt und sehe nur Probleme und wie man es lösen kann, so ist es nicht. Aber es ist natürlich schon extrem spannend, ne? Einfach. Und wenn man dann auf den Pfad kommt, wo man merkt, okay, das könnte eine Lösung sein, na, dann wäre natürlich die Augen immer größer und Begeisterung immer größer. Und das ist eigentlich der Antrieb. Es ist eigentlich der Weg dorthin. Und wenn du die größte Erfüllung, sagen wir mal, für einen Ingenieur ist immer, wenn er ein Produkt entwerfen kann, das später auf dem Markt irgendwo Platz findet. Ne? Da gibt es natürlich viele Steps dazu, da gibt es sehr viele auch Stolperfallen und dergleichen. Allein schon ein Prototyp für was aufzubauen, der funktioniert, ist extrem befriedigend. Und wenn du natürlich noch weitergehen kannst und ein Prototyp noch weiterentwickeln kannst, wie gesagt, zu einem marktfähigen Produkt, also das ist natürlich extreme Erfüllung für einen Ingenieur. Ne? Und das ist eigentlich der Antrieb. Also ich habe, weil du vorhin gesagt hast, ja, was hast du in der Zeit noch alles gemacht? Ich habe tatsächlich noch ein anderes Startup mal gegründet. Das war in der Zeit auch zwischen 15 und 17, 18. Das gibt es leider nicht mehr, aber es war im Bereich Mobility, also urbane Mobilität, wie kommst du von A nach B, ohne dass du jetzt ein Velo hast oder ein Auto. Das war ein dreirädriges Fahrzeug, elektrisch angetrieben, wo extrem kleiner Platz braucht, nur auf 1 Quadratmeter eigentlich Platz hat. Und da waren wir tatsächlich damals im Genfer Autosalon und haben Stand gehabt mit dem Fahrzeug. Es ist, wie gesagt, nicht zum Markteintritt gekommen, aber allein schon der Weg dorthin, ein Fahrzeug aufzubauen, das Ganze umzusetzen, zu einem Prototyp zu machen, der auch wirklich funktioniert hat, auch die Reise damit zu gehen, mit Kollegen, mit in einem Team, und dann mehr oder sogar da im Autosalon Stand zu haben, eine Woche lang, und da auch wieder zig Leute kennenzulernen und die Reise mitzugehen, das ist eigentlich extrem spannend und extrem motivierend auch.
Und so hast du noch...
Deswegen, klar, kannst du dann irgendwann mal sagen, okay, die Firma ist so und so viel wert und da kann man so und so viel Geld verdienen, aber ich glaube, an sowas darfst du in so Hardware-Produkte, wo du lange Reise hast, nicht dran denken eigentlich.
Kurze Unterbrechung für ein Projekt, das mir persönlich mega am Herzen liegt. Und zwar möchte ich meinen Podcast, meine Plattform, die ich jetzt über 4 Jahre aufgebaut habe, nutzen, um Spenden für das Projekt zu sammeln, das ich gemeinsam mit Buy Food with Plastic mache. Und zwar möchten wir in Ghana einen Lastwagen kaufen. Der funktioniert wie eine Art Müllwagen und geht PET bei den Menschen vor Ort daheim abholen und kauft ihnen das ab. Nachher kann der Lastwagen das PET auf dem Markt weiterverkaufen mit einer Marge. Durch das wird das Projekt selbsttragend und es gibt einen riesigen Impact. Die Menschen vor Ort können ihr Haushaltsbudget aufbessern, es werden Arbeitsplätze geschaffen und es wird Unmengen an PET recycelt. Wir reden hier von ca. 780 PET-Flaschen pro eingesetztem Spendenfranken über einen Zeitraum von 10 Jahren. Es würde mich wirklich riesig freuen, wenn auch du etwas an die 36'000 Franken, die zusammenkommen müssen, spenden würdest, damit wir das Projekt erfolgreich umsetzen können. Es wäre absolut genial, wenn ich das anbringen würde mit euch, mit meinen Hörerinnen und Hörern. Alle Infos findest du in den Shownotes und lass doch unbedingt auch Podcast-Folge Nummer 364 mit dem Khalil Radi, um alle Details zum Projekt zu hören. Danke vielmals und jetzt zurück zum Podcast. Spannend, also es ist ja schön, eben, wenn du dort deine Erfüllung siehst. Jetzt kommst du eben von der technischen Seite, bist Ingenieur. Wie bist du denn da vorangegangen? Auch mittlerweile sind wir ja ein Team. Wo hast du dir Hilfe gesucht? Wo merkst du, was du brauchst? Oder eben eigentlich, meistens gehört irgendein wirtschaftlicher Teil dann auch dazu. Wie bist du da vorgegangen im Aufbau vom Team?
Ja, ich will mal sagen, ich habe das Glück und Pech, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. bin Jahrgang 76, bin 2009 in die Schweiz gekommen, habe dann selber eine Firma gegründet mit einem Dienstleister, habe dann 15 Personen gehabt dann auch bis 2014, habe die dann an Partner übergeben, aber das ganze HR, Human Resources, Leute anwerben, Leute begeistern und so, das habe ich da sicherlich schon mitgebracht. Ich habe promoviert in Stuttgart im Bereich Maschinenbau und habe dann natürlich auch sehr viel Themen bezüglich nicht nur das Team motivieren, aber auch der ganze kaufmännische Background so ein bisschen mitgebracht. Mhm. Ich bin sicherlich kein Experte da drin, aber so die grundlegenden Dinge, die reichen sich ja aus, wenn man so ein Startup gründen will. Und dann natürlich auch das Gründen von dem ersten Startup, gut, eigentlich war dann das zweite, aber es war ein Dienstleister, von diesem Mobilitäts-Startup hat sicherlich einen großen Lerneffekt gehabt, die man natürlich jetzt auch voll anwenden kann. Aber grundsätzlich ist es schon so, Leute zu finden, die richtigen, das ist sicherlich nicht einfach, aber du findest auf jeden Fall Leute. Ja, aber ob die dann passen und ob die richtigen sind für dein Team, das stellst du ja dann erst nach Monaten raus und dergleichen. Und ich sage, das mal ist sicherlich eine Schwierigkeit, aber das Team zusammenzustellen war sicherlich in den letzten 12-16 Monaten ein großer Punkt, wie gesagt, Fundraising zu bekommen. Das ganze Thema Patente, IP, Schutz und dergleichen, das muss ich auch irgendwie beinhalten. Wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem, später auch Investoren zu finden. Also das ist ein großes Thema, wo ich schon gewusst habe, okay, wir müssen, wenn wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen, müssen wir einen Patentschutz oder grundsätzlichen Schutz auf dem Ganzen erbringen. Sonst, wie gesagt, finden wir keine Investoren später. Also habe ich das auch schon vorher eingeleitet. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich so einen Rucksack mitgebracht habe, was braucht's alles, damit man ein Startup gründen kann, was dann nicht nur bei der Idee endet, sondern wo man dann auch, sage ich mal, Gelder bekommt, wo ein Team motivieren kann und dergleichen. Infrastruktur zusammenhalten kannst. Genau, das war ein Vorteil, sage ich mal.
Das klingt so, ja. Definitiv schon viel Erfahrung dabei in dem Fall. Dass man ja ein Startup eben irgendwo kann bauen kann und nachher auch Investoren drin bekommt, braucht es ja irgendwo auch meistens eine finanzielle Upside, eine mögliche für Investoren, vor allem eben, wenn es um Eigenkapital geht. Wir gehen sicher das nächste Mal nochmal darauf ein. Aber wie sieht denn euer langfristiges Geschäftsmodell aus? Bist du nachher der, der die Löcher bohrt? Verkaufst du die gesamten Bohrer? Machst du alles mit Wärmepumpe, Fixinstallation? Wo seht ihr euch das Geschäftsmodell in der Zukunft?
Genau, also wir haben sicherlich ein kurzfristiges Ziel und ein langfristiges Ziel. Sagen wir kurzfristig auch in den Markt zu gehen. Jetzt erstmal wir haben geplant, Markteintritt 2027, aber unser Ziel ist, dass wir die Bohrgeräte eigentlich herstellen und als System der jetzige Bohrunternehmer, die konventionell ihre Bohrerstellung machen, eigentlich verleihen. Also sprich, wir geben ihnen das Gerät, da braucht es natürlich wie bei einem Softwaremodell, braucht es vielleicht eine Basislizenz, aber die kriegen das Gerät von uns zur Verfügung gestellt für einen geringen Betrag und dann bohren die eigentlich mit unserem Gerät diese Bohrlöcher. Und wir verrechnen eigentlich den Bohrmeter. Also sprich, wenn man 100 Meter bohrt, hast du einen anderen Preis, wenn du 105 Meter bohrt. Also sprich, pro Bohrmeter verlangen wir einen Preis und den zahlen die Bohrunternehmer uns. Das ist eigentlich ein etabliertes Modell, weil wenn du heutzutage als Privatnutzer ein Bohrloch brauchst, dann gibt es auch mehr oder weniger Berechnungen, okay, das Bohrloch muss 158 Meter tief sein oder 250 Meter tief, dann verrechnet das Bohrunternehmer auch schon pro Bohrmeter. Also das ist nichts Neues. Ne? Aber wir verleihen das Bohrgerät, an die wir verkaufen das nicht. Und das hat eigentlich mehrerlei Gründe. Der erste Grund ist, das hört sich ja auch schon so beim Namen an, es ist ein Bohrroboter. Also sprich, das sollte eigentlich keine Person mehr daneben stehen, sondern eine Person stellt den auf, installiert den und dann bohrt der Bohrroboter eigentlich kontinuierlich über mehrere Tage dieses Bohrloch. Also es funktioniert automatisiert. Damit es automatisiert aber funktioniert, muss eine Person muss dann irgendwie überwachen. Also sprich, wer das per Remote macht. Da sitzt eine Person vor dem Computer 24 Stunden lang und überwacht mehrere hundert solcher Bohrroboter. Das ist eigentlich kein Problem, weil eigentlich bohrt der Bohrroboter kontinuierlich von sich selbst. Aber wenn der mal Probleme hat, wenn der auf Wasser stößt, also auf mehr, also auf zusätzliches Wasser, auf wasserführende Schichte oder halt auf Erdgas oder es geht ein Teil kaputt, dann merkt der Bohrroboter das und der mehr oder weniger Überwacher kann Maßnahmen einleiten, wenn sie nicht automatisiert passieren. So, und der macht das, wie gesagt, für mehrere hundert Bohrroboter und ein Bohrunternehmer kann sich das nicht leisten und die haben das nicht das Know-how, mehr oder weniger diesen Bohrroboter zu überwachen. Also wird das alles über uns gemacht. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist eigentlich, wir wollen relativ schnell in den Markt gehen. Zwar 2027 hört sich nicht super schnell an, jetzt im Vergleich zu einem Softwareunternehmen oder anderen, aber es ist ein Hardwareunternehmen, es ist sehr sportlich auch bis dahin. Aber wir können eigentlich mit Geräte in den Markt gehen, die zwar soweit fertig sind, aber sicherlich noch die eine oder andere Kinderkrankheit haben. Und vielleicht geht auch mal ein Bohrroboter kaputt und so weiter, aber dann können wir einem Bohrunternehmer sofort wieder ein neues Gerät zur Verfügung stellen. Und die können sofort wieder weiterbohren. Das könnte man nicht, wenn man das verkauft. Also dann ist es zumindest viel schwieriger. Und der dritte Grund ist eigentlich, dass wir auch somit eigentlich die Wartung sehr gut selber machen können. Heutzutage wird die Wartung eigentlich von den Bohrunternehmen selber gemacht. Das könntet ihr aber nicht, weil es ein ganz anderes Gerät ist. Und deswegen ist das Ganze eigentlich als Drilling as a Service benannt. Also sprich, wir geben dem Bohrroboter der Unternehmer und kassieren eigentlich nur noch der Bohrmeter und sobald der Bohrroboter repariert werden muss, maintained werden muss und der gleiche, kommt er eigentlich zurück zu uns. Das ist zumindest das mittelfristige Ziel. Ne? Aber wie du schon sagst, da gibt es noch einen ganz großen Hebel und es kann durchaus sein, dass wir langfristig vielleicht auch gemeinsam mit Bohrunternehmer als Bohrunternehmer auftreten und somit auch selber bohren. Ne? Mhm. Je nachdem, ob sich das geologisch ergibt, also sprich, vielleicht gibt es auch Gebiete, wo bisher noch keine Bohrunternehmer bohren, weil sie da heute noch nicht bohren können oder nicht wollen und dergleichen. Also es kann schon gut sein, dass das auf längerfristiger Sicht so ist, dass wir auch zum Bohrunternehmer wären. Aber das bedeutet natürlich auch viel mehr Risiko diesbezüglich. Von daher wäre das kurzfristige Ziel, dass wir das Bohrgerät an die Bohrhersteller eigentlich geben.
Und aus Sicht vom heutigen Bohrunternehmen ist ja dann der Vorteil, ich habe eigentlich gar keinen Start-Invest, sondern ich weiss einfach, pro Meter kostet es mich so und so viel. Und das muss ich natürlich dann an meinen Endkunden weiterverrechnen. Aber ich kann eigentlich ich kann ziemlich genau oder sogar zu 100% berechnen, was es mich kostet. Und wenn ich halt das Gerät kaufe und es geht kaputt und ich gehe vielleicht früher kaputt, als ich gedacht hätte und ich muss es ersetzen und ich habe die grosse Investition zu Beginn, das fällt eigentlich alles weg. Insofern ist es auch für ihn super kalkulierbar.
Genau. Da ist relativ sehr transparent alles. Er weiß, was es kostet. Er weiß, was er verlangen kann. Und von daher passt das Modell eigentlich sehr, sehr gut in sein Geschäftsmodell auch rein. Also er muss nichts groß ändern in seinem Geschäftsmodell.
Und sollte das für den Endkund, wo schlussendlich die Erdsonde möchte geleitet haben und mit der Erdsonde heizen, sollte das günstiger werden oder sollte einfach etwa gleich teuer sein, aber der Prozess ist einfacher, es geht weniger kaputt und ist so oder so nachhaltiger und vielleicht ein bisschen leiseliger?
Ja, genau. Also völlig richtig. Das sind natürlich so diese Vorteile, die jetzt nicht unbedingt sofort auf der Rechnung sichtbar wären. Also wahrscheinlich wird schon sein, dass am Anfang wird das Bohrloch mit unserem Gerät, also rein die Bohrerstellung, mal gleich viel kosten, wie es heute Fall sein wird. Das ist auch aus dem Grund, dass man die Bohrunternehmen ins Boot holt. Wie gesagt, sie müssen nicht großartig ihr Business anpassen und dergleichen. Aber der tatsächliche Preis von so einer Erdsonde inklusive der ganzen Innovation wird für den Endkunden natürlich schon günstiger, weil er braucht keinen Gärtner mehr, der großartig den Garten vorbereitet und der eben auch großartig dann auch den Garten renoviert. Er kann vielleicht auch näher an die an seine Wärmepumpe im Keller ran. Vielleicht kann man sogar direkt im Keller neben der Erdpumpe bohren. Er hat es einfacher auch von der Genehmigungsverfahren, weil du musst nicht mehr die Straße sperren, 3 bis 4 Tage lang. Also das sind natürlich Kosten, die für den Endkunde schon deutlich einfacher wären, wenn wir jetzt vom Standard-Bohrloch ausgehen. Jetzt habe ich aber vorhin erwähnt, ganz viele Bohrlöcher heutzutage können gar nicht erstellt werden, weil du kommst einfach nicht an diese Plätze hin. Zum Beispiel, wenn du Gelände hast, was relativ steil ist. Ne? Hast irgendwie ein schönes Haus an einer Anhöhe. Vielleicht sind da die Gegebenheiten gar nicht möglich, dass du so großes Bohrgerät installieren kannst, ne? Wo gar nicht mehr bohren kannst heutzutage. Oder es wird halt extrem viel teuer. Oder du wohnst in der Innenstadt, wo man mit dem Kran dieses ganze Bohrgerät in den Innenhof heben muss. Da reden wir von Kosten, die heute unvorstellbar sind. Ne? Und dann ist es natürlich von extremem Vorteil, wenn du dann mit unserem Bohrchen, dann kannst du eigentlich zu Standardkosten bohren und dann wird es natürlich schon immens günstiger für den Endkunden.
Mega spannend. Wie gross siehst du da den Markt? Also, du hast vorhin noch Patentierung angesprochen. Ich nehme an, das musst du dann fast weltweit anfangen patentieren in so einem Business. Oder wie sieht das aus?
Ja, also jetzt 2 Punkte, vielleicht gerade zum Patent. Also eigentlich tust du heutzutage nicht für jedes Land, wo du später mal was verkaufen willst, Patent machen. Du suchst eigentlich so die kritischen Märkte raus, zum Beispiel Amerika, Europa, China. Und wenn du dort einen Schutz hast, dann lohnt es sich für alle anderen Unternehmer nicht, eigentlich in alle anderen Länder zu gehen, weil das sind die größten Märkte. Das heißt, du machst eigentlich nur so 2 bis 4 Länder vielleicht. Ne? Mhm. Australien gibt es vielleicht noch oder Japan. Also man muss sich ein bisschen überlegen, aber du musst nicht weltweit mehr oder weniger das Patent machen. Zum ersten Frage, also Markteintritt grundsätzlich. Also die ganze Geothermie und Wärmewende ist natürlich ein boomender Markt. In der Schweiz soll er eigentlich bis Net Zero, also sprich 2045 bzw. 2050, also Deutschland und Schweiz unterscheiden sich da um 5 Jahre, will man eigentlich in der Schweiz noch knapp 1 Million Erdsonde oder sagen wir, Entschuldigung, Wärmepumpe erstellen. Und man sagt, so ein Viertel davon sind Erdsonde, also sprechen wir von der Schweiz, 250.000 Erdsonde, die gemacht werden sollen bis dahin. Und in Deutschland ist eigentlich 12 Millionen, wo bis 2045 oder 2050 als Wärmepumpe installiert werden sollen. Und dann auch ein Viertel davon, also da reden wir von mehreren Millionen, die als Erdsonde gemacht werden. Und den Markt kannst du eigentlich gar nicht bedienen mit der heutigen Bohrgeräte. Also es ist nicht möglich, dieses Ziel zu erreichen in Deutschland. Also Deutschland ist ein großer Markt, was es angeht, auch nordische Länder natürlich. Aber der Markt ist riesig für diese Erdsondenbohrer. Klar kannst du sagen, wenn es halt keine Erdsonde gibt, dann machen wir eine Luftwärmepumpe, also sprich diese Wärmetauscher, die draußen vorm Haus installieren kannst. Aber die sind halt auch im innerstädtischen Bereich nicht ganz die leisesten Geräte. Klar, die wären vielleicht auch immer leiser in Zukunft, aber sie brauchen mehr Energie, sie brauchen Platz. Den hast du vielleicht auch nicht immer. Und mit so einer Erdsonde kannst du da schon sehr, sehr viel rausholen, was Energieeffizienz angeht und Platz. Also deswegen, der Markt allein schon in der Schweiz und in Deutschland ist riesig und weltweit nicht zu vernachlässigen, definitiv. Was auch so ein bisschen natürlich kommt in Zukunft, ist das Kühle im Sommer. Ne, die Sommer wäre immer wärmer und mit der Erdsonde kannst du natürlich auch sehr effizient kühlen. Ne. Du tust eigentlich mehr oder weniger Wärme in den Boden schicken, das was du eigentlich im Winter gerade umgekehrt machst und holst kühles Wasser nach oben und mit dem kannst du eigentlich dann deine Fußbodenheizung oder Radiatoren und dergleichen bedienen. Das ist auch nochmal ein relativ großer Markt, wo vielleicht auch in der Zukunft nicht ganz vernachlässigbar ist.
Ja, also gerade ich sage jetzt in unseren Breitengrad, tendenziell hat man den Sommer gemerkt, wo glaube der ein oder andere sich überlegt hat, eine Klimaanlage zu installieren. Und in dem Fall, das kann man wirklich mit dieser Standard-Erdsonde, kannst du nachher beides machen und sagen, ich kann im Winter heizen und im Sommer einfach umstellen und habe gekühlt. Und das wahrscheinlich dann auch viel effizienter wie heutige Klimaanlage, oder?
Nur als Info, so normale Klimaanlage ist auch wie eine Wärmepumpe, nur halt wird Luft, also du daus eigentlich Luft, eigentlich auch die Luft mehr oder weniger so bearbeitet, dass du innen die Luft kühlen oder auch im Winter heizen kannst, ist eigentlich nichts anderes. Die mit der Erdsonde ist natürlich, das stimmt, noch ein bisschen effizienter. Weil du tust eigentlich nur das warme Wasser von oben in die Erde, also du machst so eine Art Free-Floating-Prozess, dass du eigentlich das Wasser in die Erde bringst und einfach mit den 14 bis 17 Grad, wo du im Wasser hast, dann kommen wir vielleicht noch 19 Grad oben an. Also es ist nicht so kühl, ne, wie vielleicht eine Klimaanlage ist, aber es reicht völlig aus, um ein angenehmes Klima im Haus zu schaffen. Ne? Und das kostet dich eigentlich nur eine kleine Pumpe, also Energie für eine kleine Pumpe, das ist natürlich viel, viel effizienter. Ne? Dementsprechend.
Technisch habe ich wirklich keine Ahnung. Das ist sehr spannend, aber ich glaube, verständlich rausgekommen. Als letzte Frage, du hast gesagt, eigentlich ist der deutschsprachige Markt riesig. Was ist eure langfristige Vision? Da weltweit Marktführer sein oder zuerst jetzt einfach mal den deutschsprachigen Raum angreifen und der ist gross genug und weiss man oder siehst du, wie Konkurrenten, die das irgendwo an anderen Orten am gleichen forschen und das gleiche probieren zu machen, oder sind ihr auch eher eures Wissens nach alleinstehend?
Ja, also sind wir tatsächlich, im Moment gibt es noch ein anderes Startup, mit dem wir im Kontakt stehen, aus Luzern, die aber eher tiefer Geothermie anpeilen, also sprich einen Bohrroboter machen für, wie gesagt, mehrere tausend Meter, was aber auch Infrastruktur bedingt, jetzt im Erdsonde, also sprich untiefe Geothermiebereich doch auch zu groß wäre. Also von daher sind wir auf jeden Fall im Moment die Einzige, die versuche, einen Erdsonde-Bohrroboter zu entwerfen. Und natürlich guckst du dir immer weltweit den Markt an, guckst, was geht an Patenten bei anderen Firmen und so weiter. Musst also ein bisschen up-to-date bleiben, was da abläuft. Aber im Moment kennen wir kein anderes Startup, was einen ähnlichen Bohrroboter macht für diese Tiefe. Ja, also es gibt natürlich so Horizontalbohrungen, ne, um Leitungsverlegung zu machen oder dergleichen, die aber, wie gesagt, ein paar Meter tief bohren und dann horizontal, aber nicht so in die Tiefe bohren. Von daher haben wir sicherlich einen Vorsprung, aber wie es halt immer so ist, ne, sobald du auf den Markt kommst oder kurz vor dem Markt stehst, dann gibt es halt auch andere, die sich da Gedanken drüber machen. Und natürlich kannst du versuchen, mit Patente Schutz zu erreichen und da dich relativ gut zu wappnen für den Markt, aber letztendlich wirst kopiert wäre irgendwann mal oder machen andere das Gleiche. Das wird wahrscheinlich schon sein, deswegen brauchst du halt diesen Speed oder den Vorsprung diesbezüglich. Aber da gibt's Weltmarkt, ist riesig, also nicht nur jetzt im deutschsprachigen Bereich, aber unser Ziel wäre schon, jetzt erstmal in der Schweiz und in Deutschland zu gehen, aber wenn das zum Flieger kommt in Dänemark, dann muss ganz klar parallel fahren und eigentlich der Weltmarkt mit gewissen Ländern angehen. USA zum Beispiel ist auch ein Riesenthema. Der Vorteil ist, in den USA sind relativ viel Fläche noch, Kanada und dergleichen, ne, wo das eigentlich gar nicht so brauchst, wo wenn du an einem See lebst, dann brauchst du eigentlich keine Erdsonde, dann kannst du eigentlich auch mit der Wärmeenergie vom See kannst du eigentlich deine Wärmepumpe bedienen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, gibt es eng bebaute Gebiete, wie sind die Gebiete, wo sind die Gebiete. Also ich will nicht sagen, du kannst in jedes Land gehen, aber es ist schon weltweit ein riesiges Potenzial für diese Wärmewende und vor allem auch für Erdenergie.
Klingt aber extrem kapitalintensiv, zuerst mal jetzt in der Forschung und nachher natürlich mit dem Modell, das du bis jetzt vorher gesagt hast, ja auch in der Produktion, weil du sie ja dann nur vermietest und nicht verkaufst. Ihr habt ja den Vorteil oder hättet den Vorteil im Verkauf, dass ihr natürlich viel Kapital überkommt und so zieht sich ja das dann immer eher in die Länge, also musst du es irgendwie können vorfinanzieren. Darum will ich jetzt anteasern auf die nächste Folge. Wir reden jetzt darum, wie wir überhaupt bis da noch sind und was es alles für Möglichkeiten gibt, um so als Startup, wo Geld braucht, Geld reinzuholen und das sowohl Eigenkapital wie Fremdkapital wie Spendengelder, wo weder Fremd- noch Eigenkapital sind, also Spenden, Stiftungen, was auch immer. Kannst du vielleicht noch schnell sagen, so zum Anteasern, wie viel Geld habt ihr bis jetzt schon graced über die verschiedenen Kanäle, ohne dass ihr Umsatz macht?
Also jetzt eine scharfe Zahl kann ich jetzt nicht nennen, tatsächlich. Es sind einige Sachen öffentlich, aber wenn du jetzt sagen willst, im Hardware-Business bist, also harter Maschinenbau, wo Teile benutzt werden, die kostenintensiv sind, da reden wir definitiv von mehreren Millionen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass wir 8 bis 12 Millionen brauchen für den Markteintritt. Und die wollen wir eigentlich aufteilen in 3 Finanzierungsrunden. In der ersten sind wir im Moment. Da geht es jetzt im Bereich zwischen 1 und 2 Millionen und dann machst du eine zweite Runde, wo es dann eher so zwischen 3 und 5 Millionen geht und dann nochmal eine Runde. Also in dem Bereich reden wir dort und Menschen, viel öffentliche Gelder eingesammelt, sind auch finanziert, sage ich mal, bis Ende nächstes Jahres auf jeden Fall. Aber klar, man ist da immer auf der Suche nach viel Budget, damit du deine Leute zahlen kannst und damit du dein Material zahlen kannst, was du brauchst, damit du Marketing machen kannst und dergleichen. Das ist schon sehr kapitalintensiv, das ist richtig.
Perfekt. Wer also will wissen, wie das ihr das gemacht habt, und ich kann wirklich sagen, die Folge wird viel vertiefter, wie es bis jetzt jemals gewesen ist. Ich mache dieses Ding Podcast. Es lohnt sich also wirklich einmal reinzuhören und ich glaube, viele erfahren Sachen, die sie bis jetzt gar nicht gewusst haben, dass es gibt, wo man sich mal könnte überlegen. Also unbedingt auch die nächste Folge anhören. Hans-Jürg, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Danke mal für die Story, die du uns mitgegeben hast. Viel Erfolg für die Zukunft und bis gerade wieder.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Ciao, Nico. Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.